Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Trotz deutlicher Warnungen aus Peking geht der Friedensnobelpreis in diesem Jahr an einen chinesischen Dissidenten, den Bürgerrechtler Liu Xiaobo. Das Nobelkomitee in Oslo begründete seine Entscheidung mit dem jahrelangen gewaltlosen Einsatz Lius für Freiheit und Demokratie in China. Liu war bereits in der Demokratiebewegung 1989 aktiv. Später verfasste er einen Appell für politische Reformen mit. Seit Monaten sitzt er deswegen in Haft.
Polizisten drängen Journalisten ab. Pressefreiheit auf Chinesisch. Alle warten auf die Frau des Nobelpreisträgers, aber die steht unter Hausarrest. Meinungsfreiheit auf Chinesisch. Genau dafür aber kämpft Liu Xiaobo. Hier Aufnahmen vor seiner Verhaftung. Seit mehr als 20 Jahren setzt er sich ein für friedlichen Wandel und Reformen. Niedergeschrieben in der Charta 08. Zu 11 Jahren Haft wurde er deswegen verurteilt. Egal wo ich bin, ob im Gefängnis oder in Freiheit, ich stehe ein für Meinungs- und Pressefreiheit in China. Wie weit China davon noch entfernt ist, zeigt der heutige Tag. Statt Preisverleihung Schwarzbild, die Zensoren am Werk. Für die Regierung in Peking ist der Preis für Liu Xiaobo eine Demütigung. Entsprechend heftig und erbost die Reaktion des Außenministeriums. Verlesen im Staatsfernsehen. Liu Xiaobo ist ein Krimineller, der das chinesische Gesetz gebrochen hat. Der Nobelpreis ist entweiht worden. Für die Demokratiebewegung aber ist der Preis eine Ermutigung. Trotz Polizeieinschüchterung sind Unterstützer zu Lius Haus gekommen. Das ist eine wundervolle Nachricht. Die Demokratien der Welt unterstützen uns. Das ist nicht nur ein Preis für Liu, sondern das ist eine Hoffnung für ganz China. Doch noch sitzt Liu Xiaobo hinter Gittern und es ist unklar, ob er heute überhaupt erfahren hat, dass er der neue Friedensnobelpreisträger ist.
Für die Machthaber in Peking ist der Preis für Liu Xiaobo ein Schlag ins Gesicht. Ob sich deswegen ihre Bereitschaft hin zu politischen Reformen erhöhen wird, fraglich. Auch die Olympischen Spiele sind einst an Peking vergeben worden in der Hoffnung auf mehr Bürgerrechte und Meinungsfreiheit. Bislang hat sich davon wenig verwirklicht.
In der westlichen Welt wurde die Entscheidung des Nobelkomitees begrüßt, unter anderem von der EU und von Menschenrechtsorganisationen. US-Präsident Obama und die Bundesregierung forderten die chinesische Staatsführung auf, Liu Xiaobo freizulassen.
Ein chinesischer Bürgerrechtler bekommt den Friedensnobelpreis. Im Auswärtigen Amt in Berlin machte der Bundesaußenminister deutlich, dass er sich über diese Entscheidung sehr freut.
Ich begrüße diese mutige Entscheidung des Nobelpreiskomitees. Das sendet auch ein klares Zeichen in die Welt, dass das Eintreten für Freiheit und Menschenrechte unterstützt wird und dass wir auch andere ermutigen, diese Arbeit fortzusetzen.
Auch der Bundespräsident und die Bundeskanzlerin begrüßten die Wahl von Liu Xiaobo zum diesjährigen Träger des Friedensnobelpreises. Der Regierungssprecher machte deutlich:
Die Bundesregierung wünscht sich, dass er aus der Haft freikommt und diesen Preis selber in Empfang nehmen kann. Sie hat sich dafür in der Vergangenheit für die Freilassung eingesetzt und sie wird das auch jetzt tun.
Der chinesische Regierungschef zurzeit auf Auslandsreise hier in Ankara äußerte sich weder zum Preisträger noch zu den weltweiten Reaktionen. Der amerikanische Präsident, 2009 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, forderte ebenfalls die Freilassung und sagte: Im vergangenen Jahr habe ich bemerkt, dass viele Preisträger viel mehr geopfert haben als ich selbst. Nach der heutigen Bekanntgabe wird der Friedensnobelpreis am 10. Dezember in Oslo übergeben.
Weitere Informationen, so auch ein Interview mit der Frau des Nobelpreisträgers, finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Die Bundeswehr will sich morgen mit einer Trauerfeier in Afghanistan von ihrem getöteten Kameraden verabschieden. Anschließend wird der Leichnam nach Deutschland übergeführt. Der 26-Jährige war gestern in Pulichumri einem Selbstmordattentat zum Opfer gefallen. Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg rechtfertigte heute in Berlin das militärische Engagement am Hindukusch, warnte aber auch vor zu ehrgeizigen Zielen.
Er gilt als fahrende Lebensversicherung, der gepanzerte Transportwagen Dingo, seit Jahren im Einsatz in Afghanistan. Auch gestern, als bei einem Selbstmordanschlag ein deutscher Soldat getötet wurde. Der 26-jährige Oberfeldwebel aus dem niedersächsischen Seedorf hatte das Fahrzeug verlassen, als die Bombe explodierte. Doch eine erste Untersuchung ergab, dass er womöglich auch im Dingo nicht sicher gewesen wäre.
Die Sprengweste, muss eine enorme Sprengkraft gehabt haben. Sie war gefüllt mit Stahlkugeln. Und diese Stahlkugeln haben bei zwei Dingo-Fahrzeugen, die in der Nähe standen, die Türen und die Scheiben durchschlagen. Einen solchen Vorfall hatten wir noch nicht. Und ich war sehr betroffen, als ich heute Morgen davon gehört habe.
Bislang galt der Dingo als relativ sicher. Nun hat die Diskussion um die Ausrüstung der Truppe neue Nahrung bekommen. Absoluten Schutz könne es nie geben, mahnte der Verteidigungsminister.
Es wird immer wieder auch Fälle geben, die man wahrscheinlich sogar mit dem besten, dem optimalen Schutz und der allerbesten Ausbildung kaum verhindern wird können.
Dass das deutsche Engagement am Hindukusch viel zu lange, zu sehr auf Soldaten fixiert war, bemängelt der Außenminister.
Es ist wichtig, dass wir in Afghanistan sehr viel stärker auch auf die politischen Strategien setzen.
Konkret bedeutet dies, ab 2014 sollen die Afghanen selbst für die Sicherheit in ihrem Land sorgen. Doch auch danach wird es wohl keinen vollständigen Abzug der Bundeswehr geben.
Die Provinz Baghlan im Norden Afghanistans. Dort operiert die Bundeswehr zusammen mit der afghanischen Armee. Und dort fielen die letzten deutschen Soldaten. Im April und auch gestern wieder. Diese Region rund um Kunduz macht der Bundeswehr seit Monaten am meisten Sorgen. Immer wieder kommt es zu Gefechten mit Aufständischen. Die Sicherung einer Brücke wurde den Soldaten zum Verhängnis. Der Anschlag von gestern erklingt heute noch nach.
Wir sind alle sehr betroffen hier in Kunduz von dem, was gestern passiert ist. Die Lage ist im Moment zum Glück wieder ruhig und stabil und unter Kontrolle. Den verwundeten und verletzten Soldaten geht es auch den Umständen entsprechend gut. Sie werden gut betreut und sind optimistisch. Zur Lage vor Ort kann ich so viel sagen, dass es natürlich sich um einen sehr wichtigen Verkehrsknotenpunkt handelt, der natürlich auch im Interesse der Aufständischen ist.
Ihn töteten wohl diese Aufständischen heute. Mohammed Omar war nicht nur Gouverneur von Kunduz, sondern ein entschiedener Gegner der Taliban und Fürsprecher der internationalen Truppen. Als er mit anderen Gläubigen in einer Moschee in Taha das Freitagsgebet hielt, explodierte ein Sprengsatz. Es gab Tote und Verletzte. Der Polizeichef vermutet, dass es ein gezieltes Attentat gegen Omar war. Die anhaltenden Anschläge zeigen, wie unsicher die Lage in Nordafghanistan ist.
Die Bundesregierung will die Zuverdienstregeln für Hartz-IV-Empfänger verbessern. Sie sollen künftig bis zu 20 Euro mehr im Monat behalten dürfen. Das betrifft allerdings nur einen kleinen Teil der Hartz-IV-Empfänger. Das Bundesarbeitsministerium sieht die Neuregelung als Einstieg in eine weitergehende Reform.
Viele Hartz-IV-Empfänger haben Zusatzeinkünfte, beispielsweise als Teilzeitkräfte im Einzelhandel. Insgesamt 1,4 Millionen Arbeitnehmer zählen zu dieser Gruppe. Für einige von ihnen hat die FDP jetzt höhere Freibeträge durchgesetzt.
Wir wissen ja aus Studien, dass die Menschen, die mehr als 800 Euro zu Hartz IV hinzuverdienen, dass die nach 2 Jahren komplett aus der Statistik raus sind, also nicht mehr angewiesen sind auf Transferleistungen. Und aus dem Grund haben wir auch gezielt jetzt bei 800 Euro angesetzt.
Wie bisher sollen 100 Euro Zusatzeinkommen im Monat nicht angerechnet werden. Bis zu 800 Euro werden 80% abgezogen. Dieser Satz gilt auch zwischen 800 und 1000 Euro. Hier waren es bisher 90%. Für die SPD kein echter Fortschritt.
Das, was hier gemacht wird, die 20 Euro mehr, bringt für die Betroffenen nichts, sondern letztendlich führt es nur dazu, dass sie noch länger in Abhängigkeit verharren.
Für die Linkspartei sind höhere Zuverdienste kein Ersatz für Mindestlöhne.
Zunächst freuen sich natürlich die betroffenen Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger, wenn sie mehr dazu verdienen dürfen und dann bleibt ihnen ja auch mehr Geld. Auf der anderen Seite macht es immer mehr Schule, dass die Unternehmen Billiglöhne bezahlen. Den Rest übernehmen ja dann die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das geht einfach nicht. Deshalb wird gerade hier deutlich, wie dringend wir einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland benötigen.
Die Neuregelung hätte noch einen Nebeneffekt. Mehr Geringverdiener als bisher hätten Anspruch auf ergänzende Leistungen vom Amt.
2 Tage nach der Berufung eines Schlichters im Streit über das Bahnprojekt Stuttgart 21 stehen die geplanten Vermittlungsgespräche auf der Kippe. Gestern hatte der CDU-Politiker Geißler angekündigt, für die Dauer der Gespräche zwischen Gegnern und Befürwortern werde es einen Baustopp geben. Streit gibt es allerdings darum, was genau mit diesem Baustopp gemeint ist.
Baustopp, das Wort, um dessen Bedeutung es geht. Heißt Baustopp auch, dass Arbeiten an einer Anlage eingestellt werden müssen, mit der während der Bauzeit Grundwasser aus der Baugrube gepumpt werden soll? Ja, sagen die Projektgegner.
Wenn hier die Bagger stillstehen, dann können wir von einem Baustopp sprechen. Solange dies nicht passiert, wird dieses Projekt weiter betrieben, was wir massiv ablehnen.
Gestern hatte Schlichter Heiner Geißler betont, dass es während Gesprächen eine Friedenspflicht gäbe. Und das hieße, sämtliche Arbeiten dürften nicht weitergeführt werden. Heute Telefonate mit Ministerpräsident Mappus im Staatsministerium und danach eine gemeinsame Erklärung. Arbeiten an der Pumpanlage seien auch während Schlichtungsgesprächen möglich. Unterdessen wird Geißlers Rolle kritisiert.
Es beunruhigt uns schon, dass gerade mal 24 Stunden, nachdem ein Vermittler benannt worden ist, dann solche Unklarheiten auftreten.
Geißler will bis Ende nächster Woche Gegner und Befürworter an einen Tisch bringen. Für die CDU-Fraktion im Landtag bleibt ein Baustopp als Bedingung für Gespräche unannehmbar.
Die weiteren jetzt möglichen Bauarbeiten müssen fortgeführt werden können. Schließlich können wir es nicht verantworten, dass auf Kosten des Steuerzahlers jetzt der Bau eingestellt wurde.
Noch ist im Streit um den Bahnhof kein versöhnliches Ende in Sicht. Der Protest hält an. Morgen wird es die nächste Demonstration der Stuttgart 21-Gegner geben.
Nach dem Giftunglück in Ungarn sind 3 weitere Menschen durch den ätzenden Schlamm gestorben. Damit gibt es jetzt insgesamt 7 Tote. Inzwischen trocknet der Schlamm in der Sonne. Nun wird befürchtet, dass die Schadstoffe als Staub durch die Luft getragen werden.
Sie versuchen weiterhin, ihre Häuser zu säubern, genauso unermüdlich wie verzweifelt. Denn niemand weiß, ob in dem mit giftigem Schlamm verseuchten Gebiet überhaupt wieder jemand wohnen kann oder will. Auf den Straßen spritzen sie die rote Brühe von rechts nach links und wieder zurück. Denn wohin damit? Auch dafür gibt es noch keine Lösung. Erst recht nicht jetzt, wo nach Analysen von Greenpeace feststeht, dass der Schlamm stark mit Arsen, Chrom und Quecksilber belastet ist. Am Dienstag haben wir in Kolunta aus der roten Brühe Proben entnommen. Da waren die Arsenwerte 0,25 Milligramm pro Kilogramm, was das 25-fache des zulässigen Grenzwertes ist. Der vom Schwermetall- und laugehaltigen Bauxitschlamm verseuchte Fluss Marzal wird nach Ansicht der Umweltschützer Jahre brauchen, bis sich sein Ökosystem wieder erholt. Sie warnen außerdem vor der Verseuchung des Trinkwassers mit Arsen und dem Verzehr von mit Quecksilber belasteten Fischen. Dem widersprechen offizielle Stellen in Ungarn. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz betonten Regierungssprecherin und Innenminister, das Trinkwasser sei bisher nicht beeinträchtigt und der Verzehr von Nahrungsmitteln unbedenklich. In Kolontor haben sich die ersten Einwohner trotzdem zum Gehen entschieden. Gehen oder bleiben, für alle eine schwierige, nicht zuletzt finanzielle Frage. Sie haben einen Anwalt beauftragt, der für ihre Rechte kämpfen soll. Wenn die Experten feststellen, dass hier kein gesundes Leben möglich ist und die Menschen weg wollen, muss man ihnen das ermöglichen. Morgen sollen die ersten Experten der EU im Katastrophengebiet eintreffen, um der ungarischen Regierung bei der Beseitigung der giftigen Stoffe zu helfen.
In Braunschweig ist heute ein computergesteuertes Auto im normalen Straßenverkehr gefahren. Anders als bei früheren Versuchen war dabei auch die Streckenführung dem Rechner überlassen. Der Wagen lenkt, beschleunigt und bremst automatisch. Ein Fahrer sitzt nur noch am Steuer, um notfalls einzugreifen. Die Route gibt das Navigationssystem vor. Tempo und Abstand werden mit Laser- und Radartechnik geregelt. Die Forscher der TU Braunschweig wollen damit neue Fahrerassistenzsysteme entwickeln.
Auf der Frankfurter Buchmesse ist am Abend der Deutsche Jugendliteraturpreis verliehen worden, der seit 1956 vom Bundesfamilienministerium ausgelobt wird. Auszeichnungen gibt es in 6 Kategorien, vom Bilderbuch bis zum Jugendsachbuch. Die Autorin und Übersetzerin Miriam Pressler wurde für ihr Gesamtwerk geehrt. Die Kinder- und Jugendbuchsparte hat laut Deutschem Börsenverein in diesem Jahr einen neuen Rekord bei den Verkaufszahlen erzielt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 9. Oktober.
Das Hochdruckgebiet breitet sich nach Westen aus und drängt den tiefen Luftdruck weiter auf den Atlantik hinaus. An der Südflanke des Hochs fließt kältere Luft heran, die aber auch trockener ist, sodass sich nicht mehr ganz so zäher Nebel bilden kann. Im Nordosten gibt's heute Nacht zeitweise Wolken, sonst ist es oft klar. Besonders im Südwesten und Westen trüben allerdings Nebel oder Hochnebelfelder die Sicht. Die müssen morgen erstmal verschwinden, bevor sich die Sonne zeigt, während sie sich im Nordosten den Himmel zunächst mit Wolken teilen muss. Am freundlichsten wird es in einem breiten Streifen von Niederbayern bis zur Nordsee.
Schwacher bis mäßiger, im Norden und Osten mitunter frischer Ostwind. Auf den Bergen sowie an den Küsten bläst er stark böig aus Südost. Heute Nacht verbreitet einstellige Werte, örtlich ist Bodenfrost möglich. Im Breisgau morgen milde 20, auf Rügen frische 12 Grad. In den nächsten Tagen wird es immer kälter, in den Nächten kann es in einigen Regionen auch frostig werden. Ansonsten ändert sich wenig an diesem überwiegend freundlichen Herbstwetter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen, heute mit Susanne Holst um 23.15 Uhr. Darin Friedensnobelpreis für einen Dissidenten, Chinas Zorn über die Entscheidung und deutsch-türkisches Fanfest, das EM-Qualifikationsspiel heute Abend in Berlin.